das Salzburger Nachtstudio.
Ich glaube, eine ungeheure Chance in der Geschwisterbeziehung liegt darin, dass man ein Spiel der Kräfte erproben kann, auch eine Konfliktkultur entwickeln kann, die bei Einzelkindern sicher auch möglich ist, aber in veränderter Weise und nicht in diesem geschützten Raum der Familie.
Geschwisterbande.
Das sind die längsten Beziehungen, die man hat im Leben und summa summarum sicher die intensivsten.
Analyse einer lebenslangen Verbindung.
Also so soziale Funktionen wie, dass man teilen muss, dass man Rücksicht nehmen muss, dass man Mitleid entwickelt, wenn die Geschwister krank sind. Alles diese mitmenschlichen Dinge, finde ich, haben Geschwister oft den größeren Vorteil, das zu lernen.
Eine Sendung von Martin Groß.
Kain erschlug, so liest man in der Bibel, seinen Bruder Abel, weil Gott die Opfer des Abel denen Kains vorzog. Geschwisterrivalität bis hin zum blanken Hass. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald und überstanden, ausgesetzt von ihren überforderten Eltern und mit dem Tod bedroht von der bösen Hexe, alle Gefahren gemeinsam in unerschütterlicher Liebe und Harmonie. Geschwisterliebe in Reinkultur. Etwas von beidem wohnt jeder Geschwisterbeziehung inne. Jörg Frick, Psychologe und Dozent an der Pädagogischen Hochschule Zürich, hat das in einem wissenschaftlichen Artikel so beschrieben.
Geschwister bedeuten tiefe Gefühle von Nähe, Verbundenheit, Liebe, Vertrautheit und Kooperation, aber auch ebenso starke Emotionen wie Eifersucht, Ablehnung, Entfremdung, Hass und Konkurrenz. Das vielleicht hervorstechendste Merkmal der Geschwisterbeziehung ist die Ambivalenz. Tucholsky hat dies ebenso treffend wie pointiert formuliert. Wilde Indianer sind entweder auf Kriegspfad oder rauchen die Friedenspfeife. Geschwister können beides.
Die meisten Geschwister, die in kurzem Abstand zueinander geboren wurden, kennen einander wie die sprichwörtliche Westentasche. Das bestätigt auch Martina Hornzel. Die Erziehungswissenschaftlerin und Psychoanalytikerin ist spezialisiert auf soziale und emotionale Entwicklung und lehrt an der Fakultät für Sonderpädagogik in Reutlingen.
Geschwisterkinder, ich habe es für mich einmal versucht, unter diesem Begriff Nussknacker-Mentalität zu beschreiben. Geschwisterkinder haben in enormer Weise Kenntnis voneinander. Es gibt zwei Forscher aus den Staaten, Bank and Can, die in einem Modell versucht haben zu beschreiben, dass die Person oder der Mensch, das Individuum aus verschiedenen Identitätsschichten besteht. Ganz außen, als so eine Art Hülle oder Rolle, die ein Mensch hat, gerade auch für Menschen, die mit ihm nicht so vertraut sind, das wird als Persona bezeichnet. Und der innerste Kern dieser Identität ist die Kernidentität und man kann sich das bildlich auch wirklich gut vorstellen. Das ist sozusagen der geschützteste und intimste Bereich einer Person. Und Geschwister schaffen es in unglaublicher Weise, diese Kernidentität des jeweils anderen Geschwisterkindes zu erforschen. Und die merken auch sofort und gleich, wenn ein Geschwisterkind etwas sagt, was mit diesem Kern nicht übereinstimmt, also wenn es eine völlig andere Sicht von sich in den Raum bringen will, die gar nicht passt zu dem, wie es wirklich ist. Also die merken diesen Zwiespalt und haben so eine hohe Form der Kenntnis voneinander, dass damit oft Welten in der Form von einer Abgrenzung zu diesen elterlichen Welten entstehen. Also diese hohe Kenntnis der Geschwister voneinander ist eine unglaubliche Chance und auch ein wichtiges Regulativ, aber manchmal auch eine richtige Plage, weil man sich nicht wirklich gut verstecken kann.
Und Horst Petri, Psychiater, Psychoanalytiker und Autor in Berlin, ergänzt:
Seit die Psychoanalyse entwickelt worden ist, wissen wir ja über die Bedeutung der Kindheit und was in der Kindheit alles an Erfahrungen verinnerlicht wird, gespeichert wird, wie das Geschwister nicht nur ein äußeres Objekt ist sozusagen, sondern als inneres Objekt, als innerer Stabilisator verinnerlicht wird, internalisiert wird, wie wir sagen. Aus diesen inneren Objekten baut sich ja überhaupt erst die innere Repräsentanzenwelt auf. Und dazu gehören Geschwister eben. Das wird in der Regel völlig unterschätzt und wenig gesehen. Man sagt immer nur, die Eltern werden als gute oder schlechte oder ambivalente Objekte verinnerlicht. Aber die Geschwister ja genauso. Das heißt, sie sind ein Teil, werden ein Teil von uns selbst. Und das von ganz, ganz früh an mit ganz, ganz elementaren Erfahrungen der sozialen Kommunikation und der emotionalen Bindung.
Geschwister, Liebe und Rivalität, die längste Beziehung unseres Lebens. So lautet der Titel von Horst Petris oft zitiertem Buch, dessen Einfluss auf den akademischen Diskurs auch Martina Hornzel würdigt.
Nachdem anfänglich vor allem diese Rivalität im Blick war, hat gerade der Horst Petri einen sehr bedeutsamen Beitrag gebracht, indem er den Blick auf Geschwister, Liebe und die Verbundenheit gerichtet hat. Und ihm ist es mit Sicherheit zu verdanken, dass wir ein Phänomen in den Blick kriegen, das sich vielleicht am besten so beschreiben lässt, dass die Geburt eines neuen Geschwisterchens nicht nur unter dem Fokus zu sehen ist, meine Lebenswelt als ältestes Geschwisterkind verändert sich, sondern auch, dass da wilde Natur plötzlich in dieses Leben bricht. Ein kleiner Säugling, der völlig enthemmt, schreit und brüllt, wenn er irgendetwas haben will. Das hat ja auch eine unglaubliche Faszination für ältere Kinder, der seinen Bedürfnissen so nah ist. Und ohne dass die Sporen der Zivilisation aufgedrückt sind, hat dieses Geschwisterkind eine erste oder eigentlich schon eine zweite ganz wichtige Beziehung zu diesem neuen Erdenbürger. Eigentlich, wenn man den Petri ernst nimmt, beginnt das ja schon vor der Geburt, also indem man dieses tastbare und fühlbare Wesen im Bauch der Mutter mit begleitet. Und wir wissen aus Forschungen, vor allem das Koch-Institut hat sich dafür stark gemacht, dass gerade wenn Geschwisterkinder zur Welt kommen, die erste Phase der Annäherung sehr geprägt ist von großem gegenseitigem Interesse. Und es gibt etwas, das die Forschung mit untersucht hat, aber das sich in den alltäglichen Szenen, glaube ich, am besten zeigen lässt, wenn man einen kleinen Säugling hat. Und es kommt ein Geschwisterkind. Dieses Geschwisterkind wird diesen Säugling in einer Art und Weise zum Glucksen bringen und zum Lachen bringen, wie wir das als Erwachsene in unserer verstellten Kindersprache, wo wir immer wieder versuchen, das Kindliche nachzuahmen, aber wir werden es nicht so hinkriegen wie ein älteres Geschwisterkind, das mit kleinen Blicken, mit kleinen Gesten diesen Säugling zum Quietschen und zum Lachen bringt.
Denn die Geschwisterbeziehung ist von ihrer Charakteristik her unvergleichlich. Sie ist meist die längste Beziehung im Leben. Sie ist unwählbar und unkündbar. Und sie bewegt sich auf horizontaler Ebene, also tendenziell auf Augenhöhe. Die Elternbeziehung, ebenso nicht wählbar und unkündbar, ist ja vertikal ausgerichtet, also geprägt vom Generationengefälle. Bis vor wenigen Jahren richtete sich das pädagogische und psychotherapeutische Augenmerk fast ausschließlich auf Letztere, die Eltern-Kind-Beziehung. Schon Friedrich Schleiermacher fokussierte 1826 die Aufmerksamkeit auf die wirkungsgeschichtlich höchst bedeutsame Frage: Was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren? Und damit war die vertikale Denkachse in der Pädagogik festgelegt und einzementiert, im Wesentlichen bis heute. Man hat die Bedeutung, die Geschwister füreinander haben, nie ausreichend in den Blick genommen. Auch auf psychotherapeutischem Gebiet spielte die Geschwisterbeziehung von Beginn an eine untergeordnete Rolle. Sigmund Freud schrieb 1900 in seiner Traumdeutung:
Es gibt in der Kinderstube noch andere Kinder, um ganz wenige Jahre älter oder jünger, die man aus allen anderen Gründen, hauptsächlich aber darum nicht mag, weil man die Liebe der Eltern mit ihnen teilen soll und die man darum mit der ganzen wilden Energie, die dem Gefühlsleben dieser Jahre eigen ist, von sich stößt. Ist es ein jüngeres Geschwisterchen, so verachtet man es, außerdem, dass man es hasst, und muss doch zusehen, wie es jenen Anteil von Zärtlichkeit an sich zieht, den die verblendeten Eltern jedes Mal für das Jüngste bereithalten.
Das Wort Rivalität hat seine Wortwurzel im lateinischen Rivus, Fluss, und meinte ursprünglich den Kampf um den besten Platz am Wasser. Die Psychoanalyse deutete dann die geschwisterliche Rivalität lange als Kampf um den privilegierten Platz am libidinösen Strom der elterlichen Liebe. Doch man hat dazugelernt. Analytiker wie Horst Petri differenzieren.
Ich spreche lieber von einer konstruktiven Konkurrenz und einer destruktiven Rivalität. Rivalität hat für mich immer etwas Destruktives und Konkurrenz kann was sehr Konkurrere zusammenlaufen, was sehr Konstruktives haben. Und da sind Geschwister ja auch wechselseitig sich selbst ein großes Geschenk, weil sie im Geschwister immer jemand haben, der sie herausfordert, der sie fördert, der sie in diese Konkurrenz reinzwingt. Ich muss genauso sein. Also da sind viele Anregungen, die Geschwister aufgreifen und die sie fördern. Wenn man von Rivalität im destruktiven Sinne spricht, muss man vermuten, dass es dann im Hintergrund auch unterschiedliche Familienkonstellationen gibt, die das begünstigen. Ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen ist ja die ungerechte Behandlung von Geschwistern. Die Gerechtigkeit spielt eine ganz, ganz elementare Rolle in der Geschwisterdynamik und in der Eltern-Kind-Dynamik. Und wenn dieses Prinzip, dieses tief verinnerlichte Prinzip des Gerechtigkeitssinns verletzt wird, indem das eine Geschwister vorgezogen wird und das andere benachteiligt wird, da entsteht dann enorme destruktive Rivalität. Aber wissen Sie, ich glaube, dass in der Öffentlichkeit auch diese Rivalität übertrieben wird. Also Geschwister hatten lange Zeit ein ziemlich negatives Image, weil man sagte, das ist nur Neid und Konkurrenz oder Rivalität und Eifersucht und so. Nach meinen Erfahrungen, auch nach den wissenschaftlichen Erfahrungen, kann man das Image überhaupt nicht weiter vertreten, weil insgesamt sind Geschwister doch eher auf Kooperation, auf Gemeinsamkeit, auf Verständigung, auf gemeinsame Konfliktlösungen bedacht.
Der einzige unter den Gründervätern der Psychotherapie, der dem Geschwisterthema breite Aufmerksamkeit widmete, war Alfred Adler. Er machte sich im Besonderen über die Geschwisterfolge Gedanken, also über die Auswirkungen, die es auf Menschen hat, wenn sie in einer Familie als erstes, mittleres oder jüngstes Kind aufwachsen. Bedeutsamer Zusatz in diesem Zusammenhang: Für Adler waren seine Typologien keine wörtlich zu nehmenden Abbilder der Wirklichkeit, sondern für das Verständnis nützliche Fiktionen. Skeptisch, was eine zu wortwörtliche Übernahme der Klischees von Erstgeborenen, Sandwichkindern und Nesthäkchen betrifft, zeigt sich auch der an der Universität Wien lehrende Entwicklungspsychologe Harald Werneck, auch wenn es mittlerweile eine Fülle von Studien zu diesem Thema gibt.
Ich wäre grundsätzlich sehr, sehr vorsichtig bei solchen Studien bzw. der Interpretation der Daten, die wir dazu haben. Es gibt gewisse Anhaltspunkte und Befunde, Daten, die etwa dafür sprechen, dass die Erstgeborenen leistungsorientierter sind beispielsweise. Aber wie gesagt, man muss immer gleich dazu sagen, das kann im Einzelfall auch ganz umgekehrt sein. Worauf man vielleicht achten sollte, was ein wichtiger Hinweis für die Praxis auch ist, ist, dass wirklich sehr viele Daten in die Richtung gehen, dass Sandwich-Kinder unter Anführungszeichen, also diejenigen, die in der Mitte geboren sind, eher eine problematische Konstellation ist, weil sie einfach ein bisschen untergehen im Alltag, wenn einfach vielleicht mehrere jüngere Geschwister da sind, aber sie auch nie der oder die Erstgeborene waren. Das scheint ein gewisses Risiko zu sein, muss aber auch da, muss man immer dazu sagen, im Einzelfall überhaupt nicht zutreffen. Und es gibt immer genügend Gegenbeispiele, egal welche Befunde sie heranziehen. Und man muss dazu sagen, auch in der Geschwisterforschung ist die Befundlage dazu sehr heterogen, also teilweise wirklich widersprüchlich. Es gibt teilweise Befunde, die genau in die andere Richtung gehen. Und es gibt sehr viele Befunde, die keine signifikanten Unterschiede, etwa in der Persönlichkeit, aber auch im kognitiven Bereich, in Abhängigkeit von der Geschwisterposition und Reihenfolge herausgefunden haben.
Und der profilierteste Geschwisterforscher Deutschlands, der Entwicklungspsychologe Hartmut Karsten, nennt andere persönlichkeitsbildende Faktoren, die viel wichtiger seien.
Zum Beispiel die Haltung der Eltern. Zum Beispiel aber auch das gesamte soziale, materielle, ökologische Umfeld. Das ist wesentlich wichtiger für die Persönlichkeitsentwicklung. Und dieser Zusammenhang, Geburtsrangplatz und Persönlichkeit, den kann man wirklich getrost auf dem Friedhof der Psychologiegeschichte beerdigen. Adler hat geirrt.
Und Horst Petri ergänzt:
Man kann die Geschwister nicht isoliert betrachten, sondern die Geschwister sind Teil eines Systems. Dieses System funktioniert nach bestimmten Regeln. Diese Regeln sagen unter anderem, dass die Beziehung der Eltern zu den Geschwistern bestimmt wird von ihren eigenen Erfahrungen mit ihren eigenen Geschwistern. Also eine Mutter entwickelt zum Beispiel eine besonders intensive Übertragung auf ihren Sohn oder auf ihre Tochter, je nachdem, was sie selbst für Erfahrungen gemacht hat. Das ist so eine Dynamik in der Familie, die eine große Rolle spielt. Dann gibt es von den Geschwistern her selbst natürlich diese ganz unterschiedlichen Begabungspotenziale und charakterlichen Ausprägungen. Die sind ja zum großen Teil auch angeboren. Wir denken ja, haben wir lange Zeit gedacht, das meiste ist psychisch entstanden über familiäre Einflüsse. Aber inzwischen weiß man ja, dass also der Erbanteil eine ganz, ganz große Rolle spielt, mindestens 50%. Das heißt, jedes Geschwister bringt eine eigene konstitutionelle Anlage mit in seine Entwicklung ein. Und die sind ja auch ganz, ganz unterschiedlich und lösen dann eben in der Umwelt, also bei den Eltern zum Beispiel jetzt, natürlich dann auch ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Also da gibt es viele unterschiedliche Einflüsse, die dann die Entwicklung prägen.
Im statistischen Durchschnitt haben die Geschwister 50% gemeinsame Gene, aber nur im statistischen Durchschnitt. Das heißt, Gaußsche Normalverteilung, Glockenkurve, die Mehrheit der Geschwister verfügt über relativ viele, zwischen 60% und 40% liegt so die Mehrheit, gemeinsame Gene. An den Rändern kann es aber durchaus auch vorkommen, dass Geschwister mehr als 80%, 90%, 95% gemeinsame Gene haben, wohlgemerkt keine Zwillinge. Eineige Zwillinge haben ja identische Ausstattung, identische Anlagen. Oder auch im anderen Extrem nur ganz wenig gemeinsame Gene haben. Auch das ist möglich. Also gemeinsame Anlagen sind da und gemeinsame Anlagen führen auch zwangsläufig dazu, dass man sich als mehr oder weniger ähnlich erlebt. Und jetzt wird es halt wichtig, um auch ein Stückchen die Rivalität erklären zu können, dass sich ähnlich erleben ist eine zentrale Ausgangslage dafür, dass man sich vergleicht, dass man Vergleiche anstellt, denn wir leben einmal in einer Vergleichs- und Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft, wo das allgegenwärtig ist, wo die Kinder das also von klein an unterschwellig mitbekommen und dann irgendwo auch erwerben, dieses Vergleichspotenzial. Und Vergleiche führen natürlich dann manchmal zu niederschmetternden Fazits, eben wenn sich ein Geschwister, oft das Jüngere, permanent unterlegen fühlt, ja, dann resultiert eine negative Emotion automatisch. Und die Eltern können das noch dramatisch verstärken, wenn sie nämlich, und das passiert leider auch heute noch in etlichen Familien, von sich aus mit Zuordnung, Etikettierung anfangen, die Kinder so quasi einzuordnen.
Es ist eine Binsenweisheit, aber wie vieles, das auf der Hand liegt, ist es von zentraler Bedeutung. Das besonnene Verhalten der Eltern ist für eine positive Entwicklung der Geschwisterbeziehung von großer Bedeutung. Martina Hornzel weiß, dass das mitunter alles andere als leicht ist.
Wenn Geschwister in einer rivalisierenden Weise Konflikte bearbeiten und austragen, ist es für die Eltern gewiss nicht einfach, diesen Rivalitäten erstmal Raum zu geben. Sehr oft ist dieses Erleben da, die sollen doch nicht streiten, die sollen doch lieb zueinander sein. Jetzt wissen wir zum Beispiel von der Verena Karst, die dieses Phänomen untersucht hat, dass gerade Rivalität oder Neid. Sie bezeichnet Neid sogar als produktiven Neid, dass Neid und Rivalität eine unglaubliche Entwicklungskomponente sind, die einfach mit dazugehören. Und Geschwisterkinder haben in aller Regel ein sehr ausgewogenes System von Vergeltung. Das heißt, Eltern sind gut beraten, wenn sie dieses System der Vergeltung erstmal auf die Gleichwertigkeit hin beobachten und das auch ein Stück weit zulassen. Manches Mal passiert es natürlich gerade bei unerfahrenen oder sehr jungen Geschwisterkindern, dass diese Ausgewogenheit noch nicht da ist. Aber es kann sowas wie ein Grundvertrauen geben, die schaffen sich ihre Verhältnisse selbst. Wenn man wirklich merkt, dass eine völlige Unverhältnismäßigkeit ins Spiel kommt, ist es natürlich sinnvoll, die Geschwisterkinder damit nicht alleine zu lassen.
Alle Geschwister streiten. Das ist vollkommen normal, sollte man denken. Doch allzu häufig kann man Eltern beobachten, die jeden Zwist als unliebsame Störung der familiären Harmonie sofort im Keim zu ersticken trachten. Horst Petri plädiert für eine andere, eine einsichtigere Haltung.
Das ist ja der große Vorteil von Geschwistern, dass sie die Möglichkeit haben zu streiten, weil sie sich auch viel leichter dann wieder versöhnen können. Sie sind aufeinander angewiesen und sie können in dieser Auseinandersetzung lernen, wie man Konflikte austrägt. Da haben es Einzelkinder ja viel, viel schwerer, die dann erst später mit anderen Kindern zusammenkommen und dann eben fürchten müssen, wenn es Streit gibt, ist das so endgültig, dass dann eine Beziehung auseinanderbricht. Das haben Geschwister eigentlich nicht. Die schlagen sich und dann lieben sich wieder. Und deswegen ist dieser Streit ein enorm wichtiges Übungsfeld auch, denn wie kann man Konflikte anders austragen?
Es könnte hier der Einspruch von Eltern erfolgen, die ob der entwicklungspsychologisch so wertvollen Schreiduelle ihrer Sprösslinge regelmäßig die Wände hochgehen. Soll man das Gezeter wirklich widerspruchslos über sich ergehen lassen? Die Eltern können sich entspannen, denn Martina Hornzel verneint.
Ich glaube, es wäre nicht sinnvoll, vor solchen Dingen die Augen zu verschließen, weil es doch um eine Form auch des Zusammenlebens geht. Und das heißt, so wie Geschwister aufeinander gerichtet sind, sind sie natürlich auch auf Eltern gerichtet. Und es wäre sicherlich nicht sinnvoll, wenn Eltern an so einer Stelle so tun, als würden sie dieses Unbehagen nicht spüren. Wenn dieses Unbehagen so übermächtig wird, dass man merkt, ich bin in meiner eigenen Lebensqualität eingeschränkt, dann macht es sehr wohl Sinn, das auch den Geschwistern rückzuspiegeln und zu schauen, ob es andere Formen gibt, in denen man Konflikte austragen kann. Vielleicht auch zu erforschen, was könnten die Ursachen dieses Konfliktes sein. Als Entwicklungsbegleiter da zu sein, aber nicht indem ich sage, und ihr streitet jetzt schon wieder. Und wenn das jetzt nicht sofort aufhört, aber dann, so wird das Geschwisterliche nicht gestärkt. Und so können Eltern im Grunde auch nichts über diese Geschwisterbeziehung erfahren.
Wenn der geschwisterliche Streit aber Ausdruck von Rivalität ist, und das ist oft der Fall, dann plädiert Hartmut Karsten eindringlich dafür, das nicht unter den Teppich zu kehren.
Es ist entscheidend, dass offen über Rivalität geredet wird, dass man von Anfang an sich bemüht, am Anfang können es ja nur die Eltern sein als Moderatoren, und Intervenierende in der Geschwisterbeziehung, nichts unter den Teppich zu kehren, möglichst auch wenig an Konfliktpotenzial, an Spannungen und an Verwerfungen überhaupt zutage zu fördern. Das lässt sich durchaus, wenn die Eltern eine Feinfühligkeit, Sensibilität haben für die Geschwister, auch für die eigenen phasenweisen Bevorzugungen von dem einen oder anderen Geschwister, auch da mal hinschauen, gerade so bei den Eltern, was unter Umständen wirklich verursacht wird von ihrer Seite, dass die Geschwister lange Zeit wie Hund und Katze sind, gerade so in der frühen Kindheit. Das ist so die klassische Zeit, der klassische Zeitraum, wo sehr viel, wirklich das Streiten und das ständig sich in den Haaren liegen, bis zu Raufereien, Übergriffen. Die Mädchen machen es dann vielleicht ein bisschen subtiler, Sticheleien und kleine Gemeinheiten, aber wo eben wahnsinnig viel Konfliktpotenzial allgegenwärtig ist. Das ist nicht einfach. Und wenn dann die Mütter da vielleicht genervt sind, sehr gut nachzuvollziehen und manchmal mit aggressiven, mehr oder weniger aggressiven Interventionen die Streithähne dann zu trennen versuchen und zwischen denen aber kein Shake Hands, kein Kompromiss, kein Friede gefunden worden ist, dann gärt es in den Geschwistern weiter und dann kann möglicherweise so ein unter den Teppich gekehrter Rivalitätsstoff, so eine negative Emotion, sich später explosionsartig entladen.
Was können Eltern überhaupt dazu beitragen, dass die Beziehung ihrer Kinder zueinander sich positiv gestaltet? Harald Wernick hat einige Ratschläge.
Ich würde Eltern schon empfehlen, vor der Geburt damit zu beginnen, dass ältere Geschwister, altersentsprechend natürlich, vorzubereiten und auch wirklich dann konsequent dem älteren Kind zu vermitteln, du bist uns noch genauso wichtig wie vorher, als du alleine unser einziges Kind warst. Wir lieben dich nach wie vor genauso und es ist jetzt ein zweites Kind da, was für dich ja auch ein Gewinn sein kann. Ein potenzieller Spielpartner dazu vielleicht. Jemand, der wirklich immer da ist, der Zeit für dich hat, der dich versteht. Sozusagen eine zusätzliche enge Beziehungsfigur im Leben, wenn man so möchte. Und ich denke, wenn das das Grundgefühl ist, mit dem auch die Kinder dann in die Geschwistersituation reinkommen, dann ist schon sehr viel gewonnen. Die Eltern können dann natürlich auch später zunehmend weniger, aber doch noch moderierend auf die Geschwisterbeziehung positiv einwirken, indem sie etwa sich auch in Konflikte gegebenenfalls nur so weit einmischen, als die beiden das nicht wirklich untereinander sich ausmachen können. Indem sie nicht bewusst von außen vielleicht einen Keil reintreiben und vielleicht irgendwelche Kompetenzen, die nur das eine Geschwisterkind hat, ganz bewusst dem anderen Geschwisterkind gegenüber rausstreichen und dadurch noch vielleicht Öl ins Feuer gießen, nicht? Also eine gewisse Sensibilität sozusagen an den Tag legen, wenn es um die Beziehung der eigenen Kinder untereinander geht.
Wobei alle Eltern sich entspannen können, die nach dem bisher Gehörten sich dem Gedanken nicht verschließen können, dass sie eigentlich fürchterliche Rabeneltern und als Erzieher ihrer Kinder gründlich gescheitert seien.
Da ist es wichtig, dass sich die Eltern auch vor Augen halten, dass es einfach nur beschränkte Möglichkeiten und Ressourcen gibt. Es gibt so dieses Konzept der Good Enough Mother oder einfach auch des Vaters dann, der gut genug ist. Also ich denke, es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es den perfekten Vater, die perfekte Mutter nicht geben kann. Auch die Eltern sind Menschen mit ihren Schwächen, mit ihren Sorgen, mit ihren Problemen, vielleicht im Beruf, aber auch in der Partnerschaft. Und es würde keinen Sinn machen, den Anspruch zu stellen, all das wirklich perfekt lösen zu können und auch wirklich mit jedem einzelnen Kind von vielleicht mehreren Kindern sich ausführlich zu beschäftigen und alle Entwicklungsschritte ganz genau zu verfolgen und zu begleiten. Ich denke, da braucht es einfach Kompromisse und Abstriche, die man machen muss. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man sich auch da selbst keine Schuldgefühle macht und die Ansprüche auf ein realistisches Maß vielleicht runtersetzt, die man auch noch in der Lage ist zu bewältigen, ohne sich selbst auszubauen dabei als Elternteil.
Wenn Aufwachsen und Entwicklung gelingen will, dann braucht's im Grunde ein Gewicht. Oder man kann sich das durchwegs vorstellen wie die Skala einer Messanzeige, an der am einen Ende das Phänomen von Identifikation steht und am anderen Ende das Phänomen der Deidentifikation. Beide Dinge sind notwendig, damit Entwicklung gelingen kann. Und Identifikation kann eigentlich übersetzt werden mit die Suche nach dem Ähnlichen, nach Entsprechung, sogar die Sehnsucht nach der Entsprechung, dem Verwandten, in dem ich mich wiederfinden kann. Und die Deidentifikation ist genau das Gegenteil davon. Also das Herausarbeiten und Herausschälen des Andersseins, der Andersartigkeit. Und gerade das ist etwas, was Geschwister in besonderer Weise beherrschen. Das heißt, die schaffen es, zum einen Bündnisse zu entwickeln. Manchmal geht es auch blitzschnell, vor allem als Experten, wenn es darum geht, Bündnisse gegen Eltern zu schließen. Und auf der anderen Seite ist es auch was entscheidend Wichtiges, dass Geschwister sich voneinander unterscheiden. dass das Ähnliche aufgelöst wird in das je eigene. Und das bin ich und das bist du. Und diese Abgrenzungsprozesse sind mindestens so hilfreich wie diese Stärkungsprozesse. Wir gehören zusammen, wir sind ähnlich.
Deidentifikation, wie sie Martina Hornzel soeben beschrieben hat, setzt ein, wenn die sekundäre Sozialisation beginnt, also der Eintritt in Kindergarten und Volksschule. Wenn sich der bis dahin gewohnte Kreis der familiären Geborgenheit weitet und neue Peergroups mit Gleichaltrigen erschlossen werden können.
Mit denen werden erste Freundschaften geschlossen. Das sind ja ganz rührende Erfahrungen und ganz tiefe Erlebnisse für Geschwister, dann plötzlich andere Kinder zu treffen, mit denen man sich auch gut versteht. Da beginnt natürlich schon so ein erster Ablösungsprozess von dem eigenen Geschwister. Trotzdem ist man doch sehr, sehr nah aufeinander angewiesen. Also man hat ja doch diese täglichen Erfahrungen, diese täglichen Auseinandersetzungen auch mit den Eltern. Man muss sehr viel teilen, man muss geben und nehmen. Also diese ganzen elementaren sozialen Funktionen werden natürlich viel eher in der Familie gemacht. Aber was die Nische betrifft, da bin ich nicht so sicher. Das kann man vielleicht sagen, wenn es große Geschwisterreihen gibt und besonders die älteren Geschwister dann schon bestimmte Nischen besetzt haben und die nachfolgenden Geschwister dann nicht mehr so richtig wissen, ja, was bleibt mir denn eigentlich noch übrig? In Kleinfamilien, die wir ja heute haben, denke ich, dass bestimmend ist doch das jeweils unterschiedliche individuelle Potenzial, Entwicklungspotenzial, Begabungspotenzial, die Talente. Und die sind ja zum Teil so unterschiedlich zwischen Geschwistern, dass sie eigentlich nicht darum konkurrieren müssen, wer wird nun der bessere Klavierspieler oder der bessere Maler oder der bessere Handwerker. Ich glaube, da muss man keine Nische suchen, sondern da zwingt einem die eigene Begabung und der eigene Bildungsweg dann den Weg auf, den man dann für sich als Lebensentwurf entwickelt.
Dennoch betont Jürg Frick aus Zürich in einem Aufsatz, dass in Mehrkindfamilien oft eine ausgeprägte Rollenaufteilung zu beobachten ist.
Diese Rollen- und Nischenfindung wird von den vorliegenden Möglichkeiten in einer konkreten Familie stark beeinflusst. In einer Familie kann auf Dauer meist nur eine bestimmte Rolle oder Nische besetzt werden. Wenn also beispielsweise das ältere Kind seinen Platz als schönes, attraktives, charmantes Mädchen gefunden hat, bleiben dem zweiten Mädchen stark vereinfacht zwei Möglichkeiten. Es versucht, das Ältere in diesen Merkmalen auszustechen, also noch attraktiver und so weiter zu erscheinen, oder aber es verlegt sich auf ein anderes Gebiet. Seine komplementäre Rolle nimmt es dann zunehmend ein, als vielleicht burschikoses oder intellektuelles Mädchen, das weniger Wert auf Äußeres legt. In den meisten Familien lassen sich komplementäre Geschwisterkombinationen finden. Wenn ein Kind eher als Kopfmensch mit zwei linken Händen gilt, dann findet sich meistens ein handwerklich geschicktes Geschwister und brave, angepasste Geschwister leben fast immer mit einem Kämpfer, einem Rebellen oder einer Rebellin zusammen.
Karl Jasper sagt, der Selbstwert eines Kindes ist immer auch geprägt von dem Erleben, etwas Besonderes zu sein. Und diese Suche nach dem Besonderen, nach dem Eigenen, ist in dieser Geschwisterbeziehung natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges.
Kinder und Jugendliche, die in der Familie für ihre Persönlichkeit Rollen und für ihre Neigungen Nischen suchen, sind eine Sache. Etwas anderes sind Eltern, die von sich aus Rollen verteilen, meint Hartmut Kasten.
Gerade in größeren Geschwisterreihen gibt es eine Reihe von Belege dafür, dass die Eltern sich es oft dann sehr einfach machen und den Älteren so als, je nachdem, ob es ein Bub ist, ob ein Mädchen ist, so ein bisschen als den Vernünftigen und der auch als Vorbild genommen werden kann, installieren. Und die Jüngeren, je nachdem, dann vielleicht der eher Praktische oder die Musische oder die Kreative oder der Künstler. Und diese Etikettierungen bedeuten möglicherweise Spannung für die Kinder. Denn wenn sie sich falsch etikettiert fühlen und dagegen aufbegehren, ja, dann vergiftet es einmal ihre Beziehung und zum anderen auch die Qualität der gesamten Familiendynamik.
Wie also können und sollen sich Eltern zur Deidentifikation ihrer Kinder verhalten? Martina Hornzel nennt zwei Begriffe, die dabei wichtig sind.
Also zum einen ist es der Respekt vor dem Unterschiedlichen. zum anderen ist es auch das Zulassen, dass diese Geschwister manchmal konträr verschieden sind. Also, dass Geschwister auch eine unglaubliche Bandbreite abdecken können, manchmal ein Spektrum, das den Eltern schier zu weit geht. Und das erste Geschwisterkind findet eine völlig andere Situation vor, wenn es in die Familie kommt. Also die Geburt eines ältesten Kindes hat für Eltern auch eine andere Begleitdimension oder wird anders erlebt als die Geburt eines zweiten oder dritten Geschwisterkinds. Tietze, ein Forscher im Feld der Individualpsychologie, geht sogar so weit, dass er in einer provokanten Weise davon spricht und sagt, zweitgeborene Kinder sind eine Art Routinefall. Alfred Adler sagt, es geht nicht darum, nur in welcher Reihenfolge wird ein Kind geboren, sondern jedes Kind wird in eine neue familiäre Situation hineingeboren. Und diese Situation ist sehr, sehr prägsam.
In diesem Salzburger Nachtstudio über die vielfältigen Aspekte von Geschwisterbeziehungen sind wir noch nicht auf die große Bedeutung des Geschlechts der Geschwister eingegangen. Harald Wernick kennt die dazu angestellten Forschungen.
Es scheint so zu sein, dass bei gleichgeschlechtlichen Geschwisterpaaren die Nähe eine größere ist. Das heißt insbesondere bei relativ knapp hintereinander geborenen Schwestern, aber auch dann bei zwei Brüdern, die sehr kurzfristig hintereinander geboren worden sind, ist die Nähe offenbar größer als bei einem Geschwisterpärchen.
Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass beispielsweise ältere Schwestern eine andere Form des Umgangs mit ihrem jüngeren Bruder haben, als beispielsweise ein älterer Bruder mit seiner jüngeren Schwester. Das heißt, diese Formen von Fürsorge sind bei einem älteren Mädchen, das gerichtet ist auf einen jüngeren Bruder, nochmal anders als bei dem großen Bruder. Also in Form von, ich gebe dir Anleitung, ich nehme dich bei der Hand, ich bin dein Entwicklungsvorbild, dein bewusster Schrittmacher. Das ist in diesen Geschwisterbeziehungen, wo es eine ältere Schwester gibt, eindeutig anders, als wenn da der ältere Bruder ist, der viel mehr, zumindest sagt es die Literatur, gerichtet ist auf Kräftespiele, auf Einladen zu mess dich mit mir und weniger diese Grundstimmung der Fürsorge, ich nehme dich bei der Hand.
Wobei, das mag Martina Hornzel nicht verschweigen, der sprichwörtliche große Bruder auch nicht zu verachten ist.
Das ist natürlich eine unglaubliche Ressource, die kleine Schwestern haben, zu sagen, und selbst in Konfliktsituationen mit anderen Kindern, da reicht es oft schon nur zu sagen, dass man noch einen ganz großen Bruder hat. Und ein Respekt wird einem zuteil, der einem vielleicht nicht zuteil werden würde, würden diese Bestimmungsfaktoren nicht so offen auf dem Tisch liegen. Wart nur ab. Überleg dir gut, was du mit mir machst. Notfalls hole ich meinen großen Bruder. Also auch das ist eine unglaubliche Ressource und von daher geht es in der Frage gar nicht so sehr um, was ist besser oder was ist schlechter, sondern welche Qualität hat diese Dynamik im Sinne von, beides hat etwas für sich, was für das Aufwachsen wichtig ist. Sowohl das Rivalisieren als auch die gegenseitige Fürsorge.
Soweit zur Frage, wie sich die Verteilung der Geschlechter in der Geschwisterreihe auswirken kann. Jetzt zum nicht zu unterschätzenden Faktor des Altersabstandes der Geschwister. Allen Fachleuten, die ratsuchenden Eltern zur Verfügung stehen, ist die Frage nach dem idealen zeitlichen Abstand der Geburten bekannt. Bei allen Vorbehalten gegenüber Verallgemeinerungen ist Horst Petri zu einer in der Praxis oft bestätigten Auskunft bereit.
Der ideale Abstand ist 3 Jahre, so 2,5, 3 Jahre. Alles, was darunter ist, wird schwierig, weil dann sich das Kind auch noch nicht genügend individuiert hat, also notwendigerweise abgelöst hat von der Mutter und dann natürlich die Entthronungserfahrung dazukommt. da kommt jetzt das Geschwister, was mich aus der Rolle des einzigen Kindes verdrängt. Während so ab 3 gibt es so viel Separation, vor allen Dingen dann, wenn ein Vater da ist, der das abgepuffert hat, diese Trennungsangst des Kindes von der Mutter. Dass es dieses Geschwister ohne Trauma erlebt, im Gegenteil, sich auf dieses Kind auch als Geschenk freut, weil es ja dann wirklich einen Spielgefährten bekommt, mit dem es was anfangen kann. Und je größer der Abstand wird, desto mehr haben Geschwister dann auch nicht mehr viel miteinander zu tun. Also in der Kindheit leiden dann die Kleinen unter den Großen, weil die Großen dann das Sagen haben und die Kleinen herumkommandieren. Aber spätestens so in der Pubertät wächst das auseinander, weil dann die biografischen Entwicklungsverläufe einfach ganz unterschiedlich auseinandergehen. Und das erlebt man auch bei großen Altersunterschieden, dass da dann auch nicht mehr sehr viel Nähe da ist und Gemeinsamkeit.
Wobei angemerkt werden muss, dass 6 Jahre Unterschied in den ersten 20 Jahren von großer Bedeutung sind, 30 Jahre später nicht mehr. In den letzten Jahrzehnten hat die Ehescheidungsrate immer mehr zugenommen und damit dem Geschwisterthema eine weitere hochkomplexe Facette hinzugefügt. Die Patchwork-Familie ist in manchen Schulklassen bereits der Normalfall und wird medial mitunter als für Kinder bereichernder Pool von neuen Sozialkontakten angepriesen. Horst Petri steht dem skeptisch gegenüber.
Sie werden nach meinem Gefühl idealisiert, weil sie sozusagen die Normalfamilie ersetzen sollen. Aber auch da bin ich etwas anderer Auffassung als so der freudige Trend in der Öffentlichkeit immer verkündet, wie ideal Patchwork-Familien sind, weil ich doch mehr, und ich kenne viele solche Familien, mehr sehe, was für ungeheuer komplizierte Dynamiken sich daraus entwickeln. Denn es ist ja nicht nur die Patchwork-Familie, die sich zusammentut, sondern es sind dann auf der anderen Seite ja auch alleingelassene, meistens Frauen, die zurückbleiben, die dann die Kinder abgeben müssen in diese Patchwork-Familie. Also Patchwork-Familien setzen in der Kommunikation mit den anderen Teilen der anderen Familien noch, setzt voraus eine enorme Reife im Umgang mit diesen ganzen Konflikten, die auch die Kinder betreffen. Denn die eigenen Kinder sind ja in der Regel immer die Nahestehenden. Es ist das eigene, während das Stiefkind ist immer das Fremde und das merken ja die Kinder auch.
Hier sind die Daten nicht ganz eindeutig, aber sie gehen eher in die Richtung, dass es von Vorteil ist, wenn man in dieser Situation auf die Ressource Geschwister, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf, zurückgreifen kann. Das heißt, jemanden hat, der in einer ganz ähnlichen Situation ist, nämlich, dass sich die Eltern vielleicht scheiden, auseinanderziehen, vielleicht eine Entscheidung getroffen werden muss, wo, bei wem, bei welchem Elternteil die Kinder leben. Wenn man in dieser Situation auch einen Gesprächspartner vielleicht hat, der in einer ganz ähnlichen oder wenn nicht sogar gleichen Situation diesbezüglich ist, wo man sich austauschen kann, wo man vielleicht auch gemeinsam Strategien überlegen kann, einfach auch auf Verständnis stößt. Das heißt, es wird eher als Ressource für die Bewältigung gesehen.
Diese Ressource steht einer Gruppe von Kindern sicher nicht zur Verfügung, den Einzelkindern. Auch sie sollen sozusagen als Gegenpol zur geschwisterlichen Beziehung in diesem Salzburger Nachtstudio erwähnt werden. Wir haben alle Interviewpartner gefragt, was sie als günstiger für die kindliche Entwicklung erachten.
Ich glaube, eine ungeheure Chance in der Geschwisterbeziehung liegt darin, dass man ein Spiel der Kräfte erproben kann, auch entwickeln kann, auch Konflikte, auch eine Konfliktkultur entwickeln kann, die bei Einzelkindern sicher auch möglich ist, aber in veränderter Weise und nicht in diesem geschützten Raum der Familie. Wenn Geschwisterkinder in heftigster Weise miteinander im Streit liegen, dann geht es um ein wirkliches Messen von oben und unten, von stark und schwach, von Kränkungen, die dabei auftauchen können Und trotzdem sind Geschwister auf eine eigene Weise immer wieder miteinander verbunden. Und auch im Alltäglichen endet das damit, dass Geschwister, auch wenn sie heftig miteinander streiten, spätestens beim Abendessen, wieder einen Weg zueinander finden müssen, wenn sie gemeinsam am Tisch sitzen. Das heißt, eine Konfliktkultur ist immer auch verbunden mit Streit, aber auch mit Prozessen der Versöhnung. Und dieser Sicherheit, dass ich mein Geschwisterkind behalte. Von Geschwistern kann man sich nicht trennen, man kann sich nicht scheiden lassen. Die bleiben, ob man die haben will oder nicht. Und dieses Unkündbare der Geschwisterbeziehung hat unglaubliche Chancen. Und ich glaube, eine wesentliche Chance liegt darin, Konflikte verhandeln und aushandeln zu lernen in einem geschützten Rahmen. Und wenn Einzelkinder das tun, dann können sie ihre Ressourcen oder ihre Kompensationsfelder auftun, sei es über Cousins, Cousinen, die nahestehen, sei es über Freunde oder befreundete Kinder im Kindergarten. Aber es bleibt immer dieses Erleben, wenn es ganz schlimm läuft, ist die Kränkung so groß, dass der nichts mehr mit mir zu tun haben will.
Also wenn man sich sehr, sehr intensiv mit Geschwistern beschäftigt, werden einem die Vorteile, Geschwister zu haben, so für die allgemeine Sozialisation, für menschliche Kommunikation, für den Gefühlsreichtum, für Konfliktlösung, also für ganz vieles, was sich aufzählen lässt, sind einfach enorm groß. Weil einfach diese enge Nähe, körperlich, seelische und soziale Zusammengehörigkeit und dieser ständige Austausch, der ist auch hinterher nicht mehr aufzuholen mit anderen Kindern. Also so soziale Funktionen wie, dass man teilen muss, dass man Rücksicht nehmen muss, dass man Mitleid entwickelt, wenn die Geschwister krank sind. Alles diese mitmenschlichen Dinge, finde ich, haben Geschwister oft den größeren Vorteil, das zu lernen. Natürlich lässt sich das in gewisser Weise oder bestimmt auch dann von Einzelkindern aufholen, aber ich glaube doch, dass sie mehr Schwierigkeiten haben, sich so emotional wirklich ganz einzulassen. Oft, wenn man den Durchschnitt sieht, sind Einzelkinder oft ziemlich narzisstisch, was natürlich auch von dem Einfluss der Eltern herrührt. Einzelkinder werden einfach zwangsläufig viel, viel mehr verwöhnt von den Eltern, haben eine enorme Priorität in der Familienhierarchie im Unterschied zu Geschwistern, wo die einfach die Aufmerksamkeit teilen müssen, werden andererseits natürlich enorm gefördert, aber oft fehlt ihnen etwas. Es fehlt ihnen dieses tiefgründige Gefühl von, da gibt es noch jemand anderes.
Einspruch von Hartmut Karsten. Unter bestimmten Bedingungen bestehe für Einzelkinder kein Entwicklungsnachteil.
Ich finde schon den Ausdruck Einzelkind, da assoziiert man vereinzelt und einsam und so. Das ist, wenn man genau hinschaut, überhaupt nicht mehr der Fall. In schöner Regelmäßigkeit wachsen auch Kinder ohne Geschwister von Anfang an mit anderen Kindern zusammen auf. Das ist in der Krabbelgruppe der Fall, möglicherweise auch im sozialen Umfeld gewährleistet. Und das lässt sich auch sehr gut belegen, dann wenn, und das ist mittlerweile der Regelfall geworden, die Kinder in den Kindergarten kommen, dann entstehen auch sehr schnell intensive Freundschaften, die geschwisterähnlich sind. Nun kann man sagen, das sind so Beziehungen, naja, die halt auch mal kündbar sind, während Geschwisterbeziehungen lassen sich schlussendlich, selbst wenn man sie formal beendet werden, unterschwellig lebt die Beziehung weiter in den Träumen und in dem, was vorangegangen ist und sich vorangegangen in den Seelen verfestigt hat, das lässt sich nicht mehr wegdeuteln. Freundschaften kann man beenden. Nur es gibt starke Anhaltspunkte dafür, dass im Unterschied zu Geschwisterkindern Einzelkinder ihre Freundschaften besonders hegen und pflegen. Und oft haben Einzelkinder so zwei, drei sehr enge Freundschaften, die wirklich das Attribut Geschwister ähnlich verdienen, auch wenn diese Beziehungen sich nicht dadurch entwickelt haben, dass man tagtäglich zusammen in einem Nest groß geworden ist. Kinder sind füreinander wie ein Lebenselixier. Und wenn die Eltern, die Mütter speziell, dafür Sorge tragen, dass da immer jeden Tag und manchmal auch rund um die Uhr und mit sich gegenseitig besuchen und beim anderen übernachten und so, andere Kinder da sind, dann ist eine gesunde psychosoziale Entwicklung gewährleistet.
Während in der westlichen Hemisphäre die übrigens sehr spärlich gewordenen Ergebnisse der Geschwisterforschung im Hinblick auf Einzelkinder sehr differenziert mögliche Vor- und Nachteile auflisten, ist man in der Volksrepublik China nicht ganz zufällig zu einem anderen eindeutigen Ergebnis gekommen.
Da gibt es seit drei Jahrzehnten, seit dieses Verdikt der Geschwisterlosigkeit, der Ein-Kind-Familie doch relativ vehement und rigoros, zumindest in den Großstädten, durchgezogen wird. Eine ganze Reihe von Studien, die aber mehr oder weniger so Legitimierungscharakter haben, in denen dann in schöner Regelmäßigkeit herauskommt, dass es Einzelkinder besser haben als Geschwisterkinder. Dass die Einzelkinder, so die kleinen Sonnen, sagt man auch, und da wird schon einiges deutlich in der Redensart, glänzende Berufsaussichten haben, dass die Einzelkinder einfach mehr Zuwendung, mehr Unterstützung, auch ökonomische Art erfahren und dann in der Regel auch die qualifizierteren Berufsabschlüsse machen und es im Leben weit, weit bringen. Die Eltern, die gegen ihre Tradition verstoßen mussten, angeordneterweise, projizieren natürlich auch unglaublich viel in dieses eine Kind hinein und lassen dem gewaltig viel angedeihen, sodass das möglicherweise, wenn es nicht an überfrachteten Erwartungen, Wolkenkuckucksheim von Seiten der Eltern, eine zu hohe Bürde aufgelegt bekommt, dass sie dann sogar eben tolle, erfolgreiche junge Erwachsene und ihren Weg gehen im Leben. Aber auch mit der Bürde belastet sind, sich später das Investment, das ist eindeutig so, in China zu belegen, wo es noch keine gesetzlich regulierte staatliche Elternversorgung gibt, dann später die Last zu tragen haben, sich allein zu kümmern um Eltern, die von ihrem einen Kind gewaltig viel an Ressourcen erwarten, ungeschriebene Verpflichtungen erwarten, Erwartungen, die möglicherweise zu viel werden für die Einzelkinder, die jetzt in den 70er Jahren oder 60er Jahren geboren wurden, sodass die eine möglichst große geografische Distanz zwischen sich und die Eltern und den Eltern herzustellen versuchen und denen vielleicht noch mit regelmäßigen monatlichen finanziellen Zuwendungen, ne? Zumindest, wie sagt man, so ein bisschen das, was von ihnen erwartet ist, zuteil werden lassen.
Bisher war stets von Geschwistern im Kinder- und Jugendalter die Rede. Doch das negiert die Tatsache, dass diese unweigerlich älter und alt werden. Gerade bei Gelegenheiten wie einer Testamentseröffnung brechen oft heftige Konflikte unter Geschwistern aus, die einander mitunter jahrelang nicht gesehen haben. Die Gründe dafür liegen meist Jahrzehnte zurück.
Da lassen sich eben wirklich Stränge zurückverfolgen in die frühen Zeiten der Geschwisterbeziehung, möglicherweise bis in die frühe Kindheit, wo viel zu viel unter den Teppich gekehrt wurde, an Kränkungen, an ertragenen Gemeinheiten, an unterdrückten Frustrationen. Und das ist ein hohes Gefährdungspotenzial, eine Belastung, die erst Jahrzehnte später dann zutage, explosionsartig zutage treten kann für die Geschwisterbeziehung. Die elterliche Verantwortung ist eigentlich nur in den ersten 10, 12 Lebensjahren, dann, wenn die Kinder wirklich noch Kinder sind, angezeigt. Und dann sollten die Eltern versuchen, sich zumindest tagtäglich neu bemühen, den Kindern so nahe zu sein, dass sie ein Gespür dafür haben, was vielleicht der ein oder andere Grund bei dem einen oder anderen sein könnte. Was auch sehr wünschenswert wäre, aber viel zu selten in den allerwenigsten Familien passiert, wäre so eine Art Familienkonferenz, das lässt sich mit 8, 9, 10 Jahre alten Kindern schon prächtig machen, wo geredet wird über den Alltag in der Familie, über das, was einem nicht passt und wo die Eltern mit Vorbild vorangehen. Also das elterliche Vorbild, eine offene Atmosphäre, wo man auch bereit ist, gerade so die Verantwortung der Männer ist da, der Väter ist da gewaltig gefragt, denn von der traditionellen Geschlechtsrollenerziehung neigen Männer auch heute noch dazu, ihre zarten Gefühle, ihre Unsicherheiten, ihre Frustrationen lieber erstmal wegzuschieben, selbst vielleicht sich gar nicht einzugestehen, geschweige denn die offen zu benennen. Und in dem Augenblick, wo es ihnen gelingt, auch ihre zarten Seiten, ihre Gefühle von Schwäche und von Unzulänglichkeit mal auf den Punkt zu bringen, die können ein gewaltiges Vorbild sein und können die Schleusen öffnen bei den Kindern. Es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass sich, wenn man Nähe und Annäherung mal als eine wichtige Dimension im Auge hat, dass sich mit dem Älterwerden, mit dem Erreichen so der Zeit, wo die Eltern halt versorgt werden müssen, zunächst mal Spannungspotenzial aufbaut und dann mit dem Dahinscheiden der Eltern möglicherweise, wenn die auf die Eltern bezogenen Aufgaben einigermaßen einvernehmlich bewältigt worden sind, dass dann ruhigere, harmonische Fahrwasser in schöner Regelmäßigkeit wieder angesteuert werden, weil die Geschwister eine ganz große Rolle spielen bei dem, was die Fachleute als Validierung des eigenen Lebensentwurfs nennen. Wo es also darum schlussendlich geht, Rückschau zu halten, Sinn zu stiften in die eigene Biografie und sich da auszutauschen, gerade so über Phasen in der Entwicklung mit dem Geschwister, die ja einem verbunden waren ein Leben lang, kann für die Seele sehr bedeutend sein und kann wirklich die Geschwister zum einen näher zusammenbringen, aber auch dem jeweils einzelnen Geschwister als Individuum ein Stückchen mehr Stimmigkeit im sich selbst verstehen, gerade in der Rückschau bescheren.
Die Analyse einer lebenslangen Verbindung, der Geschwisterbeziehung, war Thema dieses Salzburger Nachtstudios. Martin Groß hat es gestaltet. Die Zitate hat Arthur Treinacher gelesen. Redaktion Elisabeth Nöstlinger. Am kommenden Mittwoch, einem Feiertag, entfällt das Salzburger Nachtstudio. Und in der Woche darauf, am 15. Dezember, geht es um die Qual der Wahl. Um die psychologische, neurophysiologische und wirtschaftliche Erforschung der Entscheidungsfindung.
Ein neues Jobangebot annehmen oder nicht? Ins Fitnesscenter gehen oder ein Abendessen mit Freunden? An einer Beziehung arbeiten oder sie aufgeben? Täglich treffen wir tausende kleinere und größere Entscheidungen und schließen andere dadurch aus. Mal bewusst, mal unbewusst, meint Gerd Kiegerenzer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin.
Sollte jede Entscheidung intuitiv getroffen werden? Nein, natürlich nicht. Sollte jede Entscheidung durch Nachdenken und langsames Abwägen getroffen werden? Nein, auch nicht. Wir brauchen beides. Und die Kunst besteht wirklich darin, zu wissen, in welcher Situation lohnt es sich eher nachdenken und wann sollte man das besser nicht tun.
Die Qual der Wahl. Mittwoch in 2 Wochen im Salzburger Nachtstudio ab 21:01 Uhr.